Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr dürft eure Bibeln wieder im Römerbrief aufschlagen. Wir sind heute in Kapitel 5 und werden heute das Kapitel 5 abschließen. Es sei denn, wir müssen da nochmal zurückkommen, um ein paar Dinge zu klären. Hoffen wir aber nicht. Ja, wir sind jetzt nun in unserer Serie schon bei der Nummer 24 angelangt und erst in Kapitel 5. Irgendwie geht die Zeit, fliegt die Zeit. Unglaublich, ja. Also, beim letzten Mal, als wir zusammen waren, hatten wir uns den Beginn oder das eigentlich den Mittelteil von Kapitel 5 angeschaut. Und wir hatten die Verse 12 bis 14. Und da haben wir gelernt, dass Paulus' Anliegen in diesem ganzen Abschnitt folgendes ist, nämlich zu zeigen, um deutlich zu machen, wie das Schicksal einer einzigen Person, das Schicksal oder das Werk, die Entscheidung einer einzigen Person, das Schicksal einer gesamten Menschheit entscheiden kann. Paulus geht darauf ein und macht diesen Punkt deutlich, weil er in Kapitel 5, Vers 11, das könnt ihr euch nochmal anschauen, eine deutliche Aussage gemacht hat, nämlich die, er sagt ja nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, wir haben Versöhnung empfangen, wir haben Wiederherstellung empfangen durch eine Person, durch einen Menschen, Jesus Christus. Und Paulus erklärt, wie das sein kann, dass diese eine Person sein Werk und das, was er getan hat, dafür zuständig ist, dass alle wiederhergestellt werden können. Er sagt, Versöhnung kommt eben durch Jesus Christus, durch diese Person, weil Verdammnis eben auch durch eine Person gekommen ist. Das war sein Argument. Und zwar durch Adam. Und wir alle wissen, dass die Notwendigkeit von Jesus erst überhaupt im Raum steht, weil Adam ungehorsam war und sündigte und deswegen Sünde in die Welt brachte und deswegen Tod existiert und alle Menschen sündig sind. Wir hatten das letzte Mal gesehen, was für Resultate diese Einheit mit Adam, die wir alle haben, per Geburt an, was sie mit sich bringt. Wir haben gesehen, dass die Sünde universal ist. Es gibt keinen, der nicht als Sünder geboren ist. Wir haben gesehen, dass der Tod universal ist. Alle sterben. Und dass alle sterben, ist ein Resultat eben, dass alle Sünder sind. Das ist, was Paulus argumentiert. Und damit ist dann auch die Schuld universal. Das waren die Punkte beim letzten Mal. Sünde ist universal, Tod ist universal und Schuld ist universal. Und das sind die Resultate unserer Einheit mit Adam. Alle werden mit diesem faulen Samen geboren, der nur Früchte des Todes hervorbringt. Nun, wir können uns fragen, was bringt es denn, das alles zu wissen? Wieso müssen wir das denn wissen? Und das haben wir beim letzten Mal auch schon angeschnitten und ich möchte es heute nochmal unterstreichen. Wir alle müssen wissen, dass das der Zustand aller Menschen ist, weil wir verstehen müssen, dass Hoffnung und Lösung nicht in einem Menschen zu finden ist. Weil alle korrumpiert sind. Alle sind krank. Alle sind verdorben und deswegen kann ein Mensch keine Hoffnung geben. Wir können unsere Hoffnung für die Ewigkeit und ein wahres Leben und Erlösung nicht in einem Menschen finden. Das ist der Punkt, den Paulus hier deutlich machen wollte. Wir sind alle gefallen. Aber es gibt eine Lösung. Und von dieser Lösung hören wir heute. Weil darauf geht dann Paulus in den nächsten Versen ein, Verse 15 bis 21. Es geht eben um diesen Gegenpart zu Adam, den Antitypus. Es geht um die Hoffnung, die durch das Werk Jesu Christi für uns gilt. Und wir lesen zusammen Römer 5, 15 bis 21, unser Abschnitt für heute. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit unser Text. Nun, wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass in diesem Abschnitt, dass wir da ganz viele Gegensätze finden, dass sogar dieser ganze Abschnitt ein einziger Gegensatz ist zu dem, was Paulus in den Versen vorher hatte, von den Versen 12 bis 14. Es ist der Gegenpart eben zu der Einheit mit Adam. Wir hatten vorher gelernt, was die Einheit mit Adam uns bringt, in der wir ja alle geboren sind, und jetzt werden wir lernen, was uns die Einheit mit Christus bringt. Auch diese hat Resultate auf einer Art und Weise wie Adam, aber noch darüber hinaus. Wir werden sehen, dass eben diese Einheit mit Christus uns größere, gewaltigere, imponierendere Resultate bringt als die Einheit mit Adam. Nun, wir werden auch Resultate sehen, drei Resultate, wie auch beim letzten Mal, drei Resultate unserer Einheit mit Jesus. Und wir werden diese sehen, damit wir am Ende wirklich die Größe und die Herrlichkeit von Gottes Gnade aufs Neue erkennen. Damit wir Gott loben können und ihn preisen können und unseren Frieden wirklich in ihm finden. Diese drei Resultate, die wir heute hören werden, die sind größer und gewaltiger als die Resultate unserer Einheit mit Adam. Und das sind die drei Resultate, die wir heute sehen werden. Das Wesen und der Auswirkungen dieser Einheit mit Christus, die ist größer. Das Wesen und die Auswirkungen der Einheit mit Christus ist größer. Das sind die Verse 15 bis 17. Dann unser zweites Resultat werden wir sehen, dass die Rechtfertigung größer ist als die Verurteilung. Die Rechtfertigung, die wir durch Jesus erlangen, ist größer als die Verurteilung, die wir bekommen haben durch Adam. Das sind die Verse 18 bis 19. Und dann werden wir noch sehen, dass die Gnade größer ist als das Gesetz. Gnade ist größer als Gesetz, Verse 20 bis 21. Und wie schon gesagt, dieser ganze Abschnitt steht eben im Kontrast zu dem vorherigen. Und das sehen wir gerade in Vers 15 an diesem ersten Wort. Schaut euch den Vers nochmal an, was das erste Wort ist. Zumindest der Schlachter ist es, aber. Aber ist der Gegensatz zu dem vorher. Und das bringt uns zu unserem ersten Resultat der Einheit mit Christus, und das ist, das Wesen und die Auswirkung dieser Einheit ist größer. Vers 15, den ersten Teil. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Nun, dieser ganze Abschnitt hier beginnt mit einem Vergleich, einem zweiteiligen Vergleich. Den ersten haben wir gerade gelesen. Den zweiten finden wir in Vers 16 zu Beginn. Schaut euch mal den an. Also Vers 15 sagt, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Und Vers 16 beginnt mit, und es verhält sich mit dem Geschenk nicht. Also hier ist der Vergleich. Hier sind zwei Dinge, die er anführt, um zu zeigen, dass das Wesen und die Auswirkungen größer sind. Vers 15 geht nämlich darum, dass das Wesen von Gnade Gottes größer ist, und Vers 16 zeigt uns, dass die Auswirkung der Gnade größer ist. Okay, lass uns Vers 15 also etwas genauer anschauen. Das Wesen der Gnade ist größer. Aber, wir lesen zusammen nochmal Vers 15, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Ihr seht hier, Paulus greift hier die Menschheit Jesu Christi auf, um sie gegen den Menschen Adam zu stellen. Er redet hier nicht von Jesus als Gott in erster Linie, obwohl das natürlich immer wahr ist. Hatten wir beim letzten Mal auch schon in der Einführung gesehen, wo wir über die Einheit gelesen haben, die uns manchmal Schwierigkeiten im Verständnis schafft. Ja, wie kann Jesus Christus sowohl Mensch als auch Gott sein in einer einzigen Person? Hier fokussiert Paulus auf den Menschen Jesus Christus, weil es der Gegenpart nun zu Adam ist. Also die Begründung, weshalb diese Gnade größer ist, beginnt nun mit diesem Denn in Vers 15. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Was ist der Grund, den Paulus hier also anführt? Nun, wir müssen verstehen, Adams Sünde hatte katastrophale und universale Auswirkungen. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Und zwar auf die gesamte Menschheit. Durch seine Übertretung kam Sünde in die Welt, auf die gesamte Schöpfung, nicht nur auf ihn und auf Eva, sondern auf die gesamte Schöpfung, nicht nur Menschen, sondern Tiere und alles ist korrumpiert wegen seiner Sünde. Alle sterben seitdem und alle sind getrennt von der Quelle des Lebens. Das ist doch ein gewaltiges Resultat von dieser einen Sünde. Nun, wenn Paulus, das müssen wir noch verstehen, hier in diesem ganzen Abschnitt von den vielen, das habt ihr bestimmt jetzt ein paar Mal schon gelesen, von den vielen schreibt, dann meint er eins von drei Dingen. Entweder er meint eine Mehrheit oder eine große Anzahl oder eine Gesamtheit. Es kann eins von den drei Dingen bedeuten und der Kontext macht jeweils den Unterschied. Wir müssen darauf eingehen und möchten das deutlich machen, weil man da ein bisschen durcheinander kommen kann, wenn man meint, dieses Wort die vielen immer auf die gleiche Art und Weise übersetzen zu müssen. Es ist nicht immer nur alle und es sind nicht immer nur ein paar, sondern es ist immer je nach Kontext das eine oder das andere. Also, was meint denn hier Paulus, wenn er sagt, dass die vielen gestorben sind? Welches von den drei meint er denn? Er meint doch die Gesamtheit der Menschen, oder? Weil alle sterben ja. Okay, der Kontext zeigt uns auf, die vielen hier bedeutet eben die Gesamtheit der Menschen. Paulus hat das ja in den Versen 12 bis 14 schon argumentiert, dass durch die Sünde der Tod in die Welt kam und alle sterben, weil sie alle gesündigt haben. Das war Vers 12. So weit, so schlecht. Was kann es denn noch Gewaltigeres geben als dieses Resultat? Ich meine, das beeinflusst doch unsere gesamte Menschheit und unser gesamtes Leben, nicht wahr? Alle müssen sterben, weil sie alle Sünder sind. Was kann es denn noch Gewaltigeres, Größeres geben als das? Nun schau dir mal Vers 15 an. Nochmal in die Mitte von dem Vers beginnt Paulus, dieses Superlative herauszuarbeiten, dieses Große und Gewaltige. Und er sagt, wie viel mehr ist gekommen? Wie viel mehr? Ja, es gibt tatsächlich noch etwas Gewaltigeres und weitreichenderes als die Sünde, die zum Tod führte. Und das ist Gnade. Es gibt etwas, was gewaltiger und größer und überwältigender und noch einen größeren Einfluss auf die Menschheit hat als der Tod und die Sünde. Und das ist Gottes Gnade. Und das sind doch tolle Neuigkeiten. Das sind doch tolle Neuigkeiten. Wir sind diesem System nicht automatisch ausgeliefert. Also was ist denn das Wesen der Gnade, das so viel größer ist? Nun, schaut euch den Vers nochmal an. Sie ist zuerst auch zu den vielen gekommen, so wie der Tod und die Sünde auch. Und das meint hier in dem Kontext wieder alle. Ja, diese Gnade ist zu allen Menschen gekommen. Paulus schreibt das in Titus 2, Vers 11, ein Vers, den ihr vielleicht schon mal auswendig gelernt habt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und es meint hier auch alle. Es meint hier alle Menschen. Man kann diese Gnade nicht durch Werke oder Intellekt oder Moral verdienen. Es ist dann eben Gnade. Das heißt, es ist ein Geschenk, unverdientes Geschenk. Das ist was, unverdiente Gunst, das ist wie Gnade definiert wird. Aber trotzdem ist Gottes Gnade nun zugänglich für jedermann. Sie ist an alle gekommen, zu allen Menschen. Alle können teilhaben an dieser Gnade. Und das sind großartige Neuigkeiten. Aber das ist in der Sache ja nicht anders als der Tod. Also es ist ja noch nicht größer als der Tod, weil der Tod und die Sünde, die sind ja auch an alle gekommen und auch alle haben diese Möglichkeit, beziehungsweise da wird es automatisch. Aber inwiefern ist dann dieses Wesen der Gnade größer als der Tod? Schau dir den Vers nochmal an. Er redet hier von einem Gnadengeschenk. Und wenn er von einem Gnadengeschenk redet, was sagt er darüber? Schau dir den Vers an. Es ist in einem überströmenden Maße gekommen. Das Wesen der Gnade ist somit weitreichender, sagt er, als das Wesen der Sünde. Gnade ist tatsächlich größer als Sünde. Gnade hat mehr Sprengkraft als die Sünde. Sie ist gewaltiger, sie ist größer. Aber inwiefern? Wie kann Gnade größer sein als der Tod? Lass uns nochmal darüber nachdenken. Sünde brachte den Tod. Sünde brachte Trennung von Gott. Und Sünde machte dem Menschen ein steinernes Herz, das tot ist Gott gegenüber und nicht mehr lebendig. Nun, Gnade revidiert das wieder, stellt das wieder her. Gnade bringt ewiges Leben. Gnade stellt die Beziehung mit Gott wieder her und bringt ein neues Herz. Aber das wäre nur Wiederherstellung, das ist noch nicht größer. Was ist dann größer? In unserem Text haben wir gelesen, es gibt noch mehr. Es ist noch mehr, es ist in überströmendem Maße an uns gekommen und das ist, dass Gottes Gnade noch viel mehr erwirkt. Es erwirkt für uns ewiges Leben mit Gott. In einer neuen Schöpfung. Sie bringt uns die Gnade Gottes, Sohnschaft mit ihm. Sie bringt uns wunderbare Verheißungen, die jeden von uns betreffen. Sie bringt uns tatsächliche, tägliche Liebe und tägliche Vergebung. Sie bringt uns Heiligung. Sie macht den Menschen, uns, dich und mich, jeden Tag komplett neu. Sie ist eine Hoffnung, die niemals versagt. Sie entreißt der Sünde die Herrschaft und lässt Gott ans Steuer für alle Ewigkeiten. In dem Sinne ist Gnade gewaltiger und größer als Sünde und Tod. Und dann geht Paulus noch weiter und sagt, nicht nur das Wesen von Gnade ist gewaltiger, sondern auch die Auswirkungen davon. Schau ich Vers 16 an. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Adams eine Sünde brachte Urteil über alle. Und das ist nebenbei gesagt auch ohne das Gesetz passiert. Ja, Paulus sagt es vorher schon in Versen 12 bis 14. Bevor das Gesetz da war, waren alle schon verurteilt. Und er sagt auch, dass das Urteil verdient ist, in Vers 12 nochmal, weil alle gesündigt haben. Und da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das Geschenk der Gnade aber ist, also sagen wir mal, das Urteil für alle Menschen ist somit verdient, nicht wahr? Alle haben gesündigt, alle sind Sünder und somit ist das Urteil gerecht und verdient. Das Geschenk der Gnade aber ist per Definition was? Nicht verdient. Es ist unverdient. Es ist aber eine Realität. Wir haben die Gnade empfangen. Eine Sünde reichte aus, um alles zu verdammen. Und wenn wir nun überlegen mal, wie viele Sünden wir in unserem Leben schon begangen haben. Wie viele Sünden haben wir schon begangen in unserem Leben? Also mindestens eine jetzt, die vielleicht in den letzten paar Minuten schon gekommen ist. Sehr viele, ja. Unendlich viele. Jeder einzelne von diesen Sünden aber, und das müsst ihr verstehen, jede einzelne von diesen Sünden, egal wie klein ihr sie denkt, jede einzelne von diesen Sünden hat die Sprengkraft, um die gesamte Menschheit in das gleiche Schicksal zu befördern wie Adams Sünde und Ungehorsam, weil Sünde Sünde ist. Und das haben wir, als wir über Römer 3, Vers 23 gehört haben, haben wir das da verstanden. Dort haben wir gesehen, dass der Maßstab, den Gott uns gibt, für was Sünde bedeutet, die Herrlichkeit ist, die wir vor ihm haben sollten. Und der Maßstab ist seine Herrlichkeit. Das heißt, egal wie du das drehst, du bist immer ein Sünder. Und jede einzelne von diesen hätte die Ordnung genauso durcheinander gebracht wie Adams. Und das zeigt uns eine Sache, über die müssen wir ein bisschen genauer reden. Die zeigt uns diese eine Sache, wie ernst Gott Sünde nimmt. Wie ernst Gott Sünde nimmt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Eine einzige Übertretung. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wie oft ihr euch schon diesen Text mal angeschaut habt in 1. Mose 3 und denkt, das kann ja nicht sein. Ja, eine einzige Übertretung und alles ist kaputt. Für alle Ewigkeiten? Das ist doch ein bisschen krass, fast schon unfair. Es ist nicht krass und unfair. Es zeigt, wie ernst Gott Sünde nimmt und was für ein großes Problem jede einzelne Sünde für ihn ist. Alle müssen nun sterben. Eine einzige Sünde. Und wir müssen verstehen, was ich beim letzten Mal auch gesagt hatte, dass ich denke, eine Art, was dann Paulus damit meint, wenn er sagt, dass wir alle in Adam gesündigt haben, ist, dass wenn wir an seiner Stelle gewesen wären, hätten wir genau das Gleiche getan. Weil wir eben schwach sind und eine einzige Sünde reicht, um alles zu zerstören. Und von dieser Art eben haben wir eine unendliche Anzahl von Sünden. Das ist der Zustand, in der alle Menschen drin sind. Wie viel größer als das verdiente Urteil dafür, für eine einzige Sünde, ist nun die Gnade, die diese Haufen von Sünden annulliert. Das ist der Unterschied. Wir häufen Sünden ohne Enden an, für die uns Gott gerechterweise verurteilen könnte. Und diese Gnade Gottes macht einen reinen Tisch damit. Obwohl Gott so gewaltig über jede einzelne Sünde herrschen würde, oder weil er Sünde so ein großes Problem sieht, vergibt er trotzdem all diese Sünden. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltiger als das gerechte Urteil, das wir verdient hätten durch die einzige Sünde, die wir begangen haben. Also wie viel größer ist dann eben dieses Geschenk? Dieses Geschenk Gottes, dass wir nun seine Kinder sein dürfen. Einfach nur, weil wir an das Erlösungswerk Jesu Christi glauben. Das ist verrückt. Ich glaube einfach nur, dass ich ein Sünder bin und dass er mir vergeben kann. Und Gott vergibt mir diesen ganzen Berg für alle Ewigkeiten. Gottes Gnade ist mindestens so gewaltig wie sein Zorn. Und wir wissen, wie gewaltig sein Zorn ist, weil er seinen einzigen Sohn am Kreuz dafür büßen lässt. Und wir haben dort auch eine visuelle Beschreibung davon, wie gewaltig Gottes Zorn ist. Finsternis, Erdbeben und Gottes Sohn stirbt am Kreuz. Und seine Gnade ist noch gewaltiger als das, schreibt Paulus. Schau euch Vers 16 an. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. In Christus bist du nicht nur vergeben, sondern du bist auch gerechtfertigt vor Gott. Und das für alle Zeiten. Und hier ist ein Kontrast, den ihr euch gut merken könnt. Adam kann das Werk von Jesus Christus nicht mehr verderben. Aber Jesu Christi Werk verdirbt das Werk von Adam. Das ist der Gegensatz. Adams Werk kann das Werk Christi nicht mehr belangen, aber das Werk Jesus Christus herrscht über die Werke von Adam und deswegen ist dieses Werk so viel größer als das andere. Und deswegen schreibt Paulus, es verhält sich nicht so wie mit der Übertretung. Es ist ein Vergleich, aber trotzdem ist es viel, viel größer. Das ist der Unterschied. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist eine wahre Hoffnung, in der wir wirklich leben. Es bringt uns Heilssicherheit, weil alles auf Gottes Wirken und Gottes Wesen aufgebaut ist. Wie viel größer diese Rechtfertigung nun ist, in der wir stehen, zeigt uns dann Paulus in Vers 17. Lass uns das zusammenlesen. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Die Einheit mit Jesus bringt uns Rechtfertigung und Rechtfertigung führt zu was? Was steht hier? Zum Leben. Wir sind nicht nur einfach gerechtfertigt, positionell vor Gott vergeben, sondern es bringt uns auch neues Leben in Jesus Christus. Gott nimmt dem Tod die Herrschaft weg, den Stachel und lässt stattdessen Gerechtigkeit in dem Leben von denen herrschen, die erneuert werden. Und dann kannst du dich vielleicht fragen, na, über was denn herrschen? Über was sollen wir denn im Leben herrschen? Über was herrsche ich denn im Leben? Na, wenn wir hier im Kontext bleiben, dann müssen wir verstehen, dass das Herrschen über im Leben bedeutet Herrschen über die Sünde. Das kommt nämlich gleich danach in Kapitel 6. Gott dreht sozusagen den Spieß um. Bevor wir zum Glauben gekommen sind, herrscht die Sünde über uns. Schlage ich mal Epheser 2, Vers 1 bis 3 an. Wir sind alle Sklaven unserer eigenen Verlangen und Wünsche und am Ende tun wir nur den Willen Satans darin. Wir sind unter der Herrschaft von der Sünde. Es gibt keine wahre Freiheit. Der ungläubige Mensch denkt oft, er muss irgendwie frei sein, denn er möchte nichts mit Religion zu tun haben, er möchte sich selber entscheiden. Aber Paulus sagt, nein, es gibt keine Freiheit, weil selbst derjenige, der denkt, er braucht keinen Gott und er ist frei, tut am Ende nur das, was die Sünde in ihm möchte. Das ist die Herrschaft der Sünde. Aber Gott dreht den Spieß nun um. Und er sagt, nein, nein, die Sünde herrscht nicht mehr über dich, sondern was sagt er in Kapitel 6? Da kommen wir noch dazu, du herrschst nun über die Sünde. Das ist das Herrschen im Leben, was Paulus hier anspricht. Und du magst das vielleicht nicht glauben, weil du dich selber kennst, aber du bist nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde. Wenn du im Glauben bist, kannst du über die Sünde herrschen. Und deswegen ist diese Gnade viel größer. Sie dreht den Spieß um. Sie vergibt nicht nur einfach, sondern sie gibt dir sogar die Macht über das, was dich von Gott weggehalten hat, dein ganzes Leben lang. Und das ist doch großartig, ja? Das ist doch gewaltig zu verstehen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind. Gnade ist so viel mehr. Sie ist wirklich größer, sie ist Überfluss und sie ist Gottes Güte. Hier ist eine kleine praktische Anwendung, über die wir uns ein bisschen Gedanken machen können auch. Wenn wir das alles sehen und anschauen, wie Gott handelt, dann müssen wir verstehen, dass Gott niemals knausert. Gott ist keiner, der nur spärlich gibt. Ich denke, dass wir manchmal das aber denken. Ich habe die Befürchtung, dass wir manchmal denken, dass wir manchmal Gott anschauen und denken, er ist irgendwie ein gewaltiger Despot, der knausert. Er gibt nicht das Beste, er gibt nicht die größte Güte, die wir uns vorstellen können. Er gibt nicht die besten Gaben. Aber Paulus, wenn ihr euch jetzt diesen Abschnitt angeschaut habt, macht das deutlich, dass es genau anders ist. Und zwar in diesen Worten, er hat zweimal sagt er, wie viel mehr ist Gnade als die Sünde. Und er spricht von der Überfluss der Gnade. Er spricht davon, dass dieses Geschenk in überströmendem Maß kommt. Und er redet auch noch darüber in Vers 21, dass es alles überströmend ist. Nein, Gott knausert nicht. Wenn Gott Gnade schenkt und Güte gibt, dann gibt er sie in vollem, übermäßigem Maße. Die Frage für dich und für mich ist nun, glauben wir das? Glauben wir das tatsächlich, dass Gott in überströmendem Maße Gnade gibt? Ich denke, Paulus entlarvt hier unseren praktischen Unglauben, weil wenn du an Gottes Güte und Freigebigkeit zweifelst, dann doch nur, weil du nicht das bekommst, was du denkst, für dich am wichtigsten ist. Und dann ist es mehr so, okay, dein Reich komme, aber mein Wille geschehe. Das zeigt sich manchmal in unseren Gebeten und ich bin da auch schuldig dran, dass wir uns Dinge wünschen und für Dinge beten, die unser kleines Königreich irgendwie bauen würden. Aber wir fragen viel zu wenig oft. Unser Verlangen für das, was Gott in unserem Leben und mit uns tut, ist oft viel zu klein. Oft viel zu materialistisch. Später schreibt Paulus in Römer 8, Vers 28, hört mal kurz zu, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge zum Besten. Und was ist das Beste? Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Das Beste ist nicht das, was du denkst, das Beste ist. Das Beste hat Gott sogar schon gesagt, was das Beste ist, nämlich den Vers danach. Und das ist, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes Ziel mit dir und mit mir ist es, dass wir in das Ebenbild von dem Besten umgestaltet werden, nämlich das Beste ist Jesus Christus. Das ist Gottes Ziel. Wir fragen nach kleinen Sachen. Ja, wir fragen vielleicht nach, wo wir wohnen oder was wir bekommen als Nächstes oder solche Dinge. Und Gott kümmert sich auch darum und er gibt dort auch Gnade. Aber sein Ziel mit uns ist noch viel, viel, viel mehr. Unsere Gebete sind oft aber auf dieses eine Ding vor uns irgendwie fokussiert und nicht auf das Große, was Gott eigentlich mit uns möchte. Und wir verpassen dabei Gott selbst. Nun, wir konnten also sehen, dass das Wesen und die Auswirkungen von Gottes Gnade, die als Resultat mit unserer Einheit in Christus kommt, so viel größer ist als das, was mit der Einheit in Adam passiert ist. Und das bringt uns dann zu unserem zweiten Resultat in der Einheit mit Christus. Schaut euch die Verse 18 bis 19 an. Und das ist, dass die Rechtfertigung, von der wir gerade gehört haben, auch viel größer ist als die Verurteilung. Und Paulus erklärt uns, inwiefern das ist. Wir lesen Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, beim letzten Mal habe ich euch das schon mal deutlich gemacht, dass Vers 18 eine Art Zusammenfassung ist von der Hauptaussage, die Paulus in diesem ganzen Abschnitt gibt. Sie komplettiert oder vervollständigt das, was er in Vers 12 angefangen hat, und dann kommt ein ganzer kleiner Nebentrakt, den Paulus aufmacht, und dann geht es in Vers 18 weiter. Hier geht es darum, dass die Gerechtigkeit von Jesus Christus die Ungerechtigkeit der Menschen in Rechtfertigung umgewandelt hat. Die Gerechtigkeit Jesu hat die Ungerechtigkeit der Menschen in Rechtfertigung umgewandelt. Es ist wirklich sein Kleid für meins. Jesu Gerechtigkeit, das heißt sein Leben, sein vollkommenes Leben in vollkommenem Gehorsam und vollkommener Herrlichkeit, die wird mir zugerechnet. Die wird, sagt Paulus hier, allen Menschen zugerechnet. Und wir müssen gleich darauf eingehen, was mit alle gemeint ist. Was ist denn das Resultat dieses Austausches? Was ist das Resultat dieser Rechtfertigung, von der Paulus hier redet? Schaut euch Vers 18 nochmal an. Die Rechtfertigung, die was gibt? Leben. Wieder. Die Einheit mit Christus bringt Leben. Rechtfertigung ist ja dieses positionelle Recht, Gerechtmachen vor Gott. Das heißt, unsere Sünde wird vergeben, unsere Schuld wird getilgt. Niemand kann mehr vor Gott den Richter treten und sagen, aber der ist schuldig. Gott sagt, das ist alles schon erledigt, fertig. Das ist Rechtfertigung. Aber es ist noch viel mehr. Diese Rechtfertigung führt auch zu wahrem Leben. Und zwar über eine neue Herrschaft. Für den, der unter der Herrschaft des Todes war, für den gibt es nun Herrschaft im Leben. Nun, an dieser Stelle müssen wir nochmal eine kleine Pause machen und über etwas kurz sprechen, was dieses Wort alle angeht. Paulus sagt hier, dass es für alle Menschen gilt. Was ist denn hier mit alle gemeint? Wir hatten vorher schon gehört, dass das Wort die vielen, je nach Kontext, entweder das eine oder das andere meint, entweder eine kleine Gruppe oder eine Gesamtheit oder eine Mehrheit. Also der Kontext entscheidet die Bedeutung des Wortes. Und hier ist es genau das Gleiche. Das Wort alle ist nicht immer alle in dem Sinne von ohne Ausnahme alle. Ja, der Kontext entscheidet hier den Unterschied. Es sind nicht wirklich ausnahmslos alle Menschen gemeint. Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, dass ja alle Menschen automatisch durch den Tod Jesu Christi, wie auch durch den Ungehorsam von Adam, ja, alle sind ja gestorben, und wenn jetzt nun Jesus am Kreuz stirbt, wenn wirklich alle alle bedeutet, müsste das bedeuten, alle werden versöhnt. Gläubig oder ungläubig. Das ist eine Irrlehre und die nennt sich Allversöhnung. Die Allversöhnung unterstreicht oder möchte Gottes Liebe unterstreichen und seine Macht zu rechtfertigen. Und diese Lehre nimmt die Schrift und sagt, aber hier steht ja alle. Und es gibt noch andere Stellen, in 1. Korinther 15 zum Beispiel, wo genau das Gleiche steht. Oder was wir auch in Titus gerade gelesen haben, wo alle steht. Und sagt, ja, da steht's doch, alle. Das Problem ist nur, dass sie diese alle nehmen, ohne den Kontext der Argumente zu beachten, in der das vorkommt. So wird zum Beispiel der Paralleltext in 1. Korinther 15, der sich so liest, Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Sie sagen, hier steht ja, gleich wie alle sterben, so werden auch alle lebendig gemacht werden. Das ist einer ihrer Texte, die sie verwenden. Was ist denn nun hier mit alle gemeint? Nun, Wenn man in 1. Korinther 15 bleiben würde, würde man einfach den nächsten Vers lesen und da wird es schon reduziert, dass es nicht alle Menschen ausnahmslos ist. Aber auch hier in Römer. Wenn wir die ganze Argumentation, die Paulus bringt, von Römer 1, Vers 18 an, verstehen, dann verstehen wir, dass alle nicht alle Menschen bedeutet, sondern nur diejenigen, die durch Glauben gerechtfertigt werden. Durch Glauben an Jesus Christus. Ja, Rechtfertigung ist für alle Menschen da. In dem Sinne von jeder hat Zugang und jeder könnte daran teilhaben. Sie ist mächtig genug, die gesamte Menschheit zu erretten. Die Tatsache ist nur die, dass nicht alle das glauben. Und deswegen auch nicht alle errettet werden und diese Rechtfertigung nicht für alle effektiv wird. Biblisch gesehen, wenn wir das Neue Testament betrachten, gibt es immer zwei Gruppen. Es gibt die Gerechten und die Ungerechten. Es gibt die Schafe und die Böcke. Es gibt die Erlösten und die Verdammten. Das finden wir überall in der Schrift. Und es macht das deutlich, dass wie du hier in dieser Welt auf das Evangelium reagierst, das entscheidet, ob du zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehörst. Nein, es werden nicht alle versöhnt. Weder in 1. Korinther 15, noch in Römer 5, noch in Kolosser 1, 18 bis 19, was ein weiterer von ihren Hauptstellen ist, die sie verwenden, um ihre Lehre zu verbreiten. Der ganze Punkt ist, wer nicht nur einzelne Verse liest, sondern diese Verse wirklich im Kontext der Argumente, der versteht, dass alle Versöhnung nicht möglich ist. In unserem Kapitel hier, in Kapitel 5, hat Paulus das schon in Vers 1, wenn ihr euch das anschauen wollt, auch nochmal deutlich gemacht, dass Rechtfertigung eben nicht für alle ist, sondern nur für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Aber auch Vers 19, den wir gerade uns angeschaut haben oder anschauen, der macht es auch deutlich. Denn dieses Leben, was durch Rechtfertigung kommt, ist durch Gehorsam gekommen. Nicht unserer, aber den durch Jesus. Kommen wir, schauen uns den Vers nochmal an, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht. Leben ist durch Gehorsam gekommen. Und das finden wir dann auch, Paulus geht hier nicht in diesem Abschnitt drüber ein, aber das finden wir im Rest der Schrift, dass auch für uns Gläubige das Wort Gehorsam auch ein sehr wichtiges Wort ist. Im Gehorsam zu leben, das ist die Frucht, eine der Früchte, die Gott in denjenigen wirkt, die er neu gemacht hat. Adams Ungehorsam machte alle Menschen zu Sünder. Jesu Gehorsam macht all diejenigen gerecht, die glauben. Und das ist, was Paulus hier argumentiert. Das Resultat der Rechtfertigung ist eben nicht nur eine positionelle Gerechtigkeit, sondern wirklich eine tatsächliche. Wie können wir das sehen? Wenn wir Vers 19 nochmal anschauen, Paulus sagt hier, alle sind zu Sünder gemacht worden. Jetzt müssen wir ein klein wenig Grammatik hier eingehen. Gemacht worden, wissen wir alle, ist irgendwie Vergangenheit, ne? Im Griechischen ist es ein Aorist, das hat nichts mit Zeit zu tun, sondern eher mit Zustand. Und es ist in einem Passiv. Wir alle wissen aus der Schule noch ein bisschen ungefähr, was ein Passiv macht. Ja, ein Passiv sagt grammatikalisch aus, es ist etwas, was an dir getan wird. Ja, es ist nicht etwas, das du machst. Ja. Jemand schmeißt einen Ball an deinen Kopf, das hast ja nicht du gemacht, sondern jemand hat das gemacht. Das heißt, du bist der Empfänger dieser Aktion geworden. Das ist, was ein Passiv macht. Und das ist, was hier passiert ist. Ja, Paulus sagt, wir sind alle zu Sünder geworden, nicht weil wir diese erste Sünde begangen haben, sondern weil Adam gesündigt hat. Und darin haben wir alle gesündigt, sagt er in Vers 12. Im Gegensatz nun dazu steht hier, zu den vielen ist gerecht, die viele sind zu Gerechten gemacht, werden zu Gerechten gemacht. Die viele werden zu Gerechte gemacht. Wir können im Deutschen schon merken, das hat nichts mehr mit der Vergangenheit notwendigerweise zu tun. Und das ist auch grammatikalisch so. Ist zwar auch im Passiv, es ist etwas, was mit den Menschen passiert, aber es ist in einer anderen Verb, in einer grammatikalischen Form, nämlich in einem Futur. Das heißt, es ist etwas, was noch passiert, was ständig passiert, was angeht. Und das ist ein großer Unterschied. Die Menschen werden tatsächlich zu Sündern in Einheit mit Adam, und zwar durch Gottes Entscheidung. Die Menschen werden auch tatsächlich zu Gerechten in Einheit mit Christus, wiederum durch Gottes Entscheidung. Und das ist, was Paulus hier in dieser Grammatik ausdrückt. Wir werden zu Gerechten. Wir sind gerechtfertigt, aber wir werden noch zu Gerechten gemacht. Und das bedeutet nicht nur in der Zukunft, irgendwann mal, wenn wir im Himmel sind, sondern im Kontext von 17, Vers 17 bis 18 ist es eher wahrscheinlich, dass Paulus hier eben diesen Prozess des Gerechtmachens meint. Das ist, mit der Rechtfertigung sind wir im Leben und dieses Leben ist im Fortschritt der Heiligung. Es passiert eine Änderung, die uns Stück für Stück immer in das Ebenbild Jesu Christi verändert, hatten wir in Römer 8 ja auch gerade gelesen. Das ist, was Gottes Wille für uns ist. Dass wir in das Ebenbild verändert werden, das ist ein Prozess, der niemals aufhört. Also die Rechtfertigung, die mit dem Glauben an Jesus kommt, ist ein Resultat, sowohl für die Zukunft als auch für die Gegenwart. Weil wir tatsächlich zu Gerechten verwandelt werden. Das wird niemals fertig werden hier auf dieser Erde, sondern es wird erst dann, wenn wir im Himmel sind, beendet sein. Und somit ist die Rechtfertigung größer als die Verdammnis, weil sie aus einem Bettler einen Prinzen macht, weil sie aus einem Dieb einen Reichen macht, weil sie aus einem Schwachen einen Starken macht, weil sie aus einem Ängstlichen einen Mutigen macht und weil sie aus einem Feind einen Freund macht. Gott zieht dir in Christus nicht nur neue Kleider an. Nein, er macht den Menschen unter den Kleidern neu und verändert die Kleider Tag für Tag, Stück für Stück. Und das bringt uns dann zu unserem letzten Resultat in der Einheit mit Jesus Christus. Und das ist, dass die Gnade, diese Gnade, von der wir hier hören, die ist größer als das Gesetz. Vers 20 bis 21. Paulus denkt hier wieder an seine jüdischen Zuhörer und Leser und erklärt ihnen nochmal, wozu das Gesetz Gottes denn eigentlich da ist. Schaut euch Vers 20, den ersten Teil an. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Nun, die Schlachter übersetzt das hier korrekterweise, dass das Gesetz daneben hereingekommen ist. Und dieses Wort hört sich so ein bisschen an wie ein Eindringling. Das ist etwas, was da eigentlich nicht hingehört. Ist auf jeden Fall ein Nebenschauplatz. Und wir wissen, im Römerbrief argumentiert Paulus, dass das Gesetz für die Erlösungsgeschichte keine primäre Rolle spielt. Es ist nicht von dauerhafter Bedeutung für das Erlösungswerk für dich und für mich. Wenn er hier schreibt, das Maß der Sünde voll würde, dann macht er doch deutlich, dass das Maß der Sünde schon kurz vor voll war, nicht wahr? Es gab schon Schuld, bevor das Gesetz überhaupt da war. Als das Gesetz kam, war das sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass zum Überfluss gebracht hat, aber das Fass war schon fast voll. Das ist, was Paulus hier sagt mit, es ist neben dem hereingekommen, was schon war. Und das zeigt, dass für den Sünder, das Gesetz macht ihn zum vollkommenen Sünder. Und für die Gläubigen macht das die Sünde in uns sichtbar. Es ist der Spiegel, der uns vorzeigt, dass wir Dreck im Gesicht haben und es motiviert uns, diesen Dreck abzuwaschen. Etwas, was ein Sünder ohne Gott nicht kann. Nun, vielleicht sagst du dann aber, ja, aber ich möchte gar nicht alle meine Sünden sehen. Das ist doch schrecklich. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich nicht perfekt bin. Wozu muss ich denn das alles sehen? Doch, du möchtest Sünde sehen. Und du möchtest es erkennen. Wieso? Schau dir mal Vers 20 den Rest an. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Gnade ist nur wirklich dann große Gnade, wenn ich Gottes Vergebung im vollen Licht meiner Sündhaftigkeit gesehen habe. Je mehr Dunkelheit ich an mir erkenne, umso heller strahlt Gottes Licht. Umso mehr wird mir deutlich, wie groß Gottes Vergebung eigentlich und tatsächlich für mich ist. In diesem Kontext ist Gnade überströmend geworden. Es ist nur ein kleiner Trost, wenn ich meine, dass ich nur ein kleiner Sünder bin. Oder wenn ich nur mit zwei oder drei Sünden in meinem Leben zu tun habe und denke, das reicht mir schon, das ist schon viel zu viel. Es ist große Gnade, wenn ich am Ende das gesamte Bild erkenne und einfach nur vor Gott hinknie und sage, wie gewaltig ist deine Vergebung. Paulus, der das schreibt, ist das beste Beispiel dafür. Hört mal kurz zu, in Römer 7, Vers 21 bis 24, wo wir noch hinkommen, ich werde das nicht groß kommentieren, schreibt er folgendes: Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich denke, er redet hier wirklich von sich als Gläubigen, weil er dann später in 1. Timotheus 15, kurz am Ende, bevor er stirbt, Folgendes schreibt: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Oder der Erste. Das ist das Paradoxe. Je näher Paulus an Gott kommt, umso mehr sieht er nicht, wie heilig er ist, sondern umso mehr sieht er, was für ein größer und größerer Sünder er ist. Gott hat das Gesetz nun gegeben, dir und mir, damit wir deutlich erkennen, wie abgrundtief unsere Sünde wirklich ist. Wozu? Damit Gottes Gnade noch größer und heller erscheint in unserem Herzen. Deshalb möchtest du sehen und erkennen, was für ein großer Sünder du wirklich bist. Das ist das Wesen und die Wichtigkeit von dem Gesetz für uns. Denn, wie Paulus schon vorher argumentiert hat in Vers 13, wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt und wir würden gar nicht erkennen, notwendigerweise, dass es so schlimm um uns steht. Oder, sag mal, die Sünde wird uns nicht als Übertretung vorgehalten. Das heißt, wir wären nur auf unser Gewissen, und ihr erinnert euch ja, dass das Gewissen Gott gegeben hat. Gott hat das Gesetz in das Herz des Menschen hineingepackt. Es ist nicht perfekt, es ist nicht gut erkennbar und trotzdem entschuldigt oder beschuldigt es uns. Das ist auf eine Art, wie wir erkennen, dass etwas mit uns nicht stimmt. Aber wenn wir das Gesetz nicht hätten, hätten wir eben nur diese leise Ahnung, dass mit uns etwas nicht stimmt. Natürlich, wenn wir andere Menschen anschauen, dann finden wir heraus, dass etwas falsch ist, nicht wahr? Die haben ja alle Fehler. Aber die Chance, dass wir uns als Sünder erkennen, passiert eben nur dann, wenn wir Gottes Gesetz lesen und erkennen und uns darin selber erkennen und nicht nur andere darin sehen. Aber genau das benötige ich, um Gnade zu suchen. Ich muss sehen, dass ich vollkommen verloren bin. Und wenn ich sie dann gefunden habe, die Gnade, dann ist es wirklich am Ende amazing grace. Dann ist es wirklich unendlich große Gnade, die dich erdrückt und die dich zum Nachfolgen bringt, wie Paulus es in Römer 2 ja auch schreibt. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße treibt. Nicht das Gesetz, nicht die Peitsche, sondern die Tatsache, dass Gott dir und mir vergeben hat, obwohl wir einen Berg von Sünden um uns herum haben. Trotzdem ist Gnade für uns da. Nun, heißt das dann, dass ich wirklich in Sünde bleiben kann, damit Gnade überströmt? Dazu hören wir in der nächsten Predigt aus dem Römerbrief mehr. Das ist nämlich in Kapitel 6, Vers 1. Paulus geht genau auf diese Frage gleich ein. Das werden wir heute nicht machen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, die du und ich uns stellen müssen, ist diese: Was beherrscht dich? Was herrscht denn in deinem Leben? Schau dich mal Vers 21 an. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was beherrscht dich? Was herrscht in deinem Leben? Herrscht Gnade oder herrscht Sünde? Bist du dir bewusst darüber, dass die Herrschaft ausgetauscht wurde, dass du eigentlich über die Sünde herrschst und die Sünde nicht mehr über dich? Und herrscht dann Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben? Oder bist du noch dem Gesetz verschrieben oder der Sünde verschrieben, dem Tod verschrieben, der alles in deinem Leben diktiert? Wenn du wirklich im Glauben stehst, dann verstehst du, dass deine Verdorbenheit ohne Christus komplett ist. dann verstehst du aber auch Gnade und verstehst, dass Gott in deinem Leben schon vieles bewirkt und alles bewirkt hat, dass er diese Herrschaft ausgetauscht hat. Weil wenn du in Christus vereint bist, wenn du mit ihm eins gemacht worden bist, wie Galater 2, Vers 20 auch deutlich macht, dann kann Sünde nicht mehr über dich regieren, weil nun Christus in dir lebt. Christus lebt in dir. Und Sünde kann nicht über Gott herrschen. Aber wieso ist es dann so, dass wir in unserem Alltag noch so viel sündigen? Nein, dazu beim nächsten Mal mehr. Ihr müsst ja wieder zurückkommen wollen. Und der Druck für Florian wird größer. Aber wenn ich mir am Ende noch diesen einen Kommentar erlauben darf, all das, was wir hier gerade gehört haben, das macht Gesetzlichkeit so widerlich. Weil Gesetzlichkeit beraubt der Gnade die Grundlage für Gnade. Sie schmälert das Werk von Jesus, indem es versucht, eigene Werke da hineinzubringen. Gesetzlichkeit ist das Denken, dass das, was ich vor Gott als richtig empfinde, für alle anderen auch richtig finde. Und der ganze Punkt bei Gesetzlichkeit ist der, ich bin nur dann gesetzlich, um mich besser zu fühlen als andere. Und zwar nur über die Dinge, die ich auch wirklich einhalten kann. Nicht über alles, sondern nur über die Sachen, die mir irgendwo gefallen. Und dann fühle ich mich besser über mich selbst. Aber der ganze Punkt, wann ich mich besser fühlen müsste über mich selbst, hat überhaupt nichts mit meinen Werken zu tun, sondern mit dem einmal fertigen Werk von Jesus Christus, mit dieser überströmenden Gnade, weil ich verstehe, dass nicht mal das Beste meiner Werke jemals gereicht hätte, um Gott zu imponieren. Gesetzlichkeit ist widerlich, weil es so gegen Gottes Evangelium geht und den Menschen so stolz macht, um zu denken, er könnte irgendetwas erreichen vor ihm. Und Gott wäre imponiert und würde auf dich schauen, weil du das und das machst. Wow, du bist der richtige Person. Gott sei Dank habe ich dich gewählt. Schrecklich. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist egal, was du gemacht hättest. Und es ist egal, was du heute machst. Die Tatsache, dass du vor Gott gerecht stehst, hat nur alleine etwas mit seinem Werk zu tun. Und das ist diese überfließende, überströmende Gnade, von der er hier redet. Gott sei Dank haben wir eine bessere Sicht als das. Wir konnten heute drei Resultate der Einheit von Christus erkennen, die uns unseren Glauben noch fester macht, die uns helfen, Gott zu loben und ihn zu preisen für das, was er tut, weil das, was Christus getan hat, so viel gewaltiger und größer ist als das, was Adam getan hat. Wir konnten sehen, dass das Wesen und die Auswirkung von dieser Einheit in Christus größer ist. Wir konnten sehen, dass die Rechtfertigung größer ist. Wir konnten sehen, dass die Gnade größer ist. Und all das soll am Ende dich und mich dazu bringen, uns auf die Knie zu setzen und Gott anzubeten für seine herrlichen Werke und für seine Gnade, die uns gilt. Es soll uns eben Heilssicherheit geben, weil es nicht mehr an uns hängt, sondern an ihm. Es soll uns Lob und Preis geben für sein Wirken in unserem Leben. Merkst du nicht, wie freundlich und wie gütig und geduldig Gott mit dir ist? Oder ist es dir egal? Weil Gleichgültigkeit ist eine der größten Sünden, die es gibt. Lass uns also heute und diese Woche die Tatsache von Gottes überschwänglicher Gnade, lass es neu vor Augen malen. Sie ist gewaltiger in Wesen und Auswirkungen als die Sünde und der Tod. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir wirklich singen mit diesem Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Der zweite Vers im Englischen ist noch besser als im Deutschen, aber der Deutsche geht: Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich am blutigen Stamm. Und wie endet dann diese Zeile? Meine Seele lobpreise den Herrn. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir wollen dich wirklich loben und dich preisen, Herr, für diese wunderbare Gnade, die nicht nur Adams Werk umgedreht hat und umgekehrt hat in das Gegenteil, sondern die uns noch darüber hinaus so viel mehr gegeben hat. Herr, wir wollen dir danken, Herr, dass wir verstehen können, dass es nicht an uns liegt, Herr, dass du uns liebst und dass du uns vergibst und dass für alle Ewigkeiten wir bei dir sind, sondern dass es allein dein Wirken ist, dieses Geschenk, was du gegeben hast, was wir nicht verdient haben. Wir hätten dein Urteil verdient und wir verdienen es jeden Tag aufgrund unserer Werke immer wieder neu. Aber es ist nicht unsere Werke, die vor dir stehen, sondern es sind die Werke, Herr, von Jesus Christus. Lass uns aber auch nicht vergessen, dass diese Werke uns dazu bringen, aus Dankbarkeit und überwältigender Gnade uns zur Heiligung zu treiben, wie wir auch letzten Sonntag gehört haben. Hilf uns, diese Balance wirklich zu verstehen, Herr, dass es niemals unser eigenes Werk ist, was uns rechtfertigt vor dir, aber dass es trotzdem uns zur Buße treibt, dass diese überwältigende Gnade uns noch mehr zur Liebe treibt, die uns antreibt, dir nachzufolgen. Schenke uns, Herr, Vergebung, dass wir darin leben und dass wir darin aufgehen, damit unser Leben immer mehr in dein Ebenbild verändert wird. Amen.